ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ARD Garten Podcast Folge. Ich bin Nadine Witt, Gartenredakteurin, Radiomoderatorin und passionierte Kleingärtnerin.
Brigitte Goss, ich grüße dich, Brigitte, hallo.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Du bist studierte Gärtnerin und du bist unsere MDR-Gartenexpertin im Fernsehen und auch bei uns im Radiogarten. Und wir sitzen heute nicht ohne Grund in meiner Küche. Es geht um die Anzucht von Jungpflanzen auf der Fensterbank und ich habe mir gedacht, draußen im Garten ist es echt mal noch zu kalt. Brigitte, sag uns doch mal bitte kurz, worauf es bei der Anzucht ankommt, weil da gibt es schon einiges, was man beachten muss, ne?
Auf jeden Fall sollte man die Gemüseart zur richtigen Zeit anziehen, also nicht zu früh, nicht zu spät, dann sollte das Saatgut auch noch keimfähig sein, nicht zu alt und die richtige Erde, die richtige Temperatur und dann sollte es klappen.
Mit welchem Gemüse startet man denn so? Also gibt es da so eine Reihenfolge, die man beachten sollte?
Es ist auf jeden Fall ganz klar, im Februar, auch wenn es noch kalt ist, sollte man mit Paprika und Chili beginnen, denn die haben eine sehr lange Zeit zu keimen und heranzuwachsen. Also die brauchen einfach diesen Vorlauf.
Okay, und wann sind dann Tomaten und Zucchini und solches Gemüse dran?
Die Tomaten, die haben ihre Zeit so Mitte März, also in diesem Zeitraum. Und dann die Zucchini und andere Gurkengewächse oder Gurken, da geht es dann schon Richtung Ende April in den Mai hinein, weil die keimen sehr schnell, wachsen sehr schnell und wenn es dann nochmal kalt ist, Mitte Mai, dann will man eigentlich raus, man muss raus, weil sie schon so wachsen und kann nicht, also das ist, glaube ich, immer so das, was uns bremst. Also man muss wirklich die Zeit bis Mitte Mai im Blick haben und in dieser Zeit muss man damit rechnen, dass es nochmal sehr kalt werden kann und dann braucht man diesen Platz auch im Haus für die Pflanzen.
Brigitte, lass uns nochmal drüber reden, welche Erde wir dafür brauchen. Also man kann ja nicht jede Erde nehmen, sondern es muss spezielle Aussaaterde, heißt sie, glaube ich, ne? Muss das sein?
Ja. Warum? Also mit der Aussaaterde ist man wirklich auf der sicheren Seite, denn da sind keine Schadorganismen drin, also Pilze oder was einfach der kleinen Pflanze gerade am Anfang den Start ins Leben Probleme bereiten könnte. Und vor allem ist es wichtig, dass die nährstoffarm ist, die Erde, weil diese kleine Wurzel, die verträgt einfach nicht die großen Nährstoffe oder Salz. Man sagt ja auch Nährsalze und das sagt dann schon vieles. Also Salz auf einer Wunde, auf einer Haut, das tut weh. Ja. Das ist natürlich aggressiv, das kennt man. Und so geht es eben auch der kleinen Wurzel. Und da sollte nicht zu viel von diesen Nährsalzen drin sein.
Okay, deswegen Aussaaterde oder Kräutererde gibt, glaube ich, auch die.
Kräutererde ist auch ganz gut, genau.
Und welche Alternativen gibt es? Also falls ich jetzt keine Aussaaterde oder Kräutererde nehmen möchte, geht auch irgendwas aus dem Garten?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, früher, also als ich Kind war, da gab es sowas ja gar nicht zu kaufen, denn man hat sich ja irgendwie selber beholfen. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich als Kind immer losgeschickt wurde von meiner Mama und habe von diese Maulwurfshügelerde musste ich immer einsammeln, die hat sie verwendet, weil die kommt ja von unten nach oben, wenn sie frisch ist, ist die unkrautfrei. Und auf einer Wiese oder so, wo nicht so viel gedüngt wurde, ist auch nicht so viel Nährstoffe drin. Ja, ich mache mir auch immer Lauberde. Ich habe sehr viel Laub aus dem Garten, das tue ich extra kompostieren. Die ist auch nicht so nährstoffreich und habe jetzt auch sehr gute Erfahrungen damit. Und so ein bisschen so mixen. Und wenn man sehr heikle Pflanzen hat, sollte man wirklich gekaufte Erde nehmen. Ansonsten kann man ruhig auch mal so ein bisschen selber mischen und experimentieren.
Was sind denn heikle Pflanzen?
Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr teures Saatgut habe.
Okay.
Das würde ich jetzt mal. Ja, manchmal zum Beispiel, ich habe auch eine Tomate, die ich sehr, sehr mag, kostet sie halt richtig viel Geld. Und dann experimentiere ich nicht rum, sondern gehe auf Nummer sicher.
Okay, also Aussaaterde, da machen wir schon mal nichts falsch.
In der letzten Zeit habe ich allerdings von vielen Leuten gehört, die also Probleme auch selbst mit der gekauften Erde, und zwar sich Trauermücken, also so kleine schwarzen Fliegen.
Die schwarzen Fliegen, ja.
Genau, und die sind an sich nicht schlimm für unsere Zimmerpflanzen, aber halt wirklich, wirklich schlimm für unsere Anzucht, weil die kleinen, also diese, nicht die Fliegen selbst, sondern ihre Larven im Boden, die sind ja in dieser Erde drin und die fressen an den Wurzeln und das haben wir in der letzten Zeit gehäuft.
Was genau kann man denn gegen Trauermücken machen? Was hilft? Also was ich kenne, sind Gelbtafeln, aber hilft das wirklich?
Naja, es gibt Leute, die sagen, es hilft, zumindest reduziert das jetzt mal die erwachsenen Tiere, aber man bekämpft sie in der Regel nicht damit. Ich habe aber mal so eine Kontrolle, wie viel ist denn überhaupt da? Wie schnell füllt sich sozusagen mein Klebeapparat? Aber wenn man das mal genauer beobachtet, dann kommen die aus der Erde und fliegen zuerst ans Licht und nicht unbedingt an die Klebefallen. Also es ist einfach nur eine Kontrolle. erstmal.
Okay, also Klebefallen ist in jedem Fall erstmal eine gute Idee. Ich sehe, du hast auch blaue. Ich wusste gar nicht, dass es auch blaue Klebetafeln gibt.
Naja, das war von mir so ein bisschen ein Test, auch um zu sehen, es gibt Blautafeln und Gelbtafeln. Und die werden natürlich auch im Profibereich eingesetzt, also damit einfach zur Kontrolle. Und mich hat mal interessiert, gehen die mehr an die gelben oder mehr an die blauen? Und ich kann keinen Unterschied feststellen.
Okay, also sie gehen an beides. Also kann ich mir gelbe oder blaue Tafeln einfach in den Blumentopf stecken und schon mal gucken, okay, wie stark ist der Befall? Ich sehe, bei dir ist er schon enorm. Was kann man denn dann noch machen? Also Klebefallen nur zur Kontrolle und was hilft jetzt?
So richtig bekämpfen kann man sie sehr gut mit Nützlingen. Und Nützlinge kann man bestellen. Und zwar sind das jetzt Nematoden, die es schon länger gibt, die auch sehr erfolgreich sind. Man bestellt die bekommt man in einer Pulverform. Das ist also mal das Ursprüngliche. Gibt es aber mittlerweile auch so Kügelchen, die entlassen immer wieder, also die schmeißen sozusagen immer wieder die Nützlinge raus aus ihrem Kügelchen. Da hat man ein bisschen länger Schutz. Das funktioniert sehr gut, muss man aber wirklich im Haus jeden Blumentopf damit ausstatten. Und dann bekämpfen diese Nematoden, suchen sich ganz aktiv die Larven und killen die sozusagen. Ja?
Also Nematoden, Fadenwürmer in Pulverform einfach ins Gießwasser und wirklich jeden Blumentopf gießen. Aber einmal gießen reicht da nicht, oder?
Also es reicht nicht einmal und dann hat man sie los, sondern nach etwa 4 bis 6 Wochen sollte man das nochmal machen, weil dann kommen wieder von außen, man macht mal das Fenster auf. Die sind ja überall, die sind ja auch draußen und irgendwie, selbst wenn man sich keinen Topf kauft, irgendwie komischerweise tauchen sie dann wieder auf. Ja, und relativ neu, neben den Nematoden gibt es jetzt auch Raubmilben. Da habe ich jetzt selbst noch keine Erfahrung gemacht, soll aber sehr gut sein. Sollen auch gut funktionieren.
Also die Raubmilben helfen, die Nematoden helfen. Und dann kann man doch nochmal mit Neem gießen. Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, also es gibt Pflanzenschutzmittel auf Neembasis. Und dieses Neem, das ist ein natürlicher Stoff, das ist ein Baum. Hat man entdeckt, da geht überhaupt kein Insekt dran. Und wenn man das gießt oder wenn man mit Neemprodukten irgendwie die Pflanzen behandelt, dann stört das die Entwicklung der Insekten. Also die entwickeln sich einfach nicht weiter. Aber die sind zugelassen halt für Jungpflanzen. Also man sollte jetzt nicht unbedingt die ganzen Zimmerpflanzen damit gießen.
Okay, das gibt es, glaube ich, auch direkt so zu kaufen. Trauermückenschutz auf Neemölbasis oder so, ne?
Genau, also das ist, kann man so kaufen, genau.
Okay, also kann man sich das besorgen, die Nematoden, oder man versucht es mal mit den Raubmilben. Auch die kann man übrigens sich als Nützling nach Hause bestellen. Und kann man irgendwie auch vorbeugen, weil ich sehe, du hast ja hier auch schon mit deiner Aussaat begonnen bei dir, aber du hast nicht in Erde ausgesät. Was ist das alles?
Ich habe mir jetzt aus dem Profibereich Schüttmaterial besorgt. Und viele kennen jetzt zum Beispiel auch Perlite. Wenn du dir Kresse kaufst in diesen kleinen Blocken und du nimmst das raus und da sind Perlite drin. Also die werden zum Beispiel auf Perlite ausgesät.
Dieses weiße Zeug.
Das weiße Zeug, genau, daher kennt man das. Also Perlite wird ja auch in im Baubereich und sowas verwendet. Und Perlite gibt es eben auch für den landwirtschaftlichen Bereich, also für die Pflanzenzucht. Und das ist ganz weiß. Und da werden die überhaupt nicht angelockt. Das riecht auch nicht irgendwie lecker nach Erde für die Mücken, sondern das ist wie die so, ach nö, ich glaube, das schmeckt man nicht. Und dann ziehen die weiter. Und dieses weiße Granulat, da kannst du richtig drin aussäen. Ich habe jetzt hier aber einen Topf, da habe ich jetzt wirklich so 1 Zentimeter dick das aufgetragen. Dann habe ich natürlich nicht so empfindliches Saatgut. Ich habe jetzt hier Aubergine, kannst du Tomaten, also diese ganzen Fruchtgemüse, die also auch ein bisschen größeres Saatgut ist. Und das kann man schön mit Perliten abdecken. Ich habe aber noch ein Material, das sind Vermiculite.
Was ist das?
Das ist ein Tonmineral. Also das ist eigentlich aus Erde gewonnen, ist erhitzt und dann bildet es so Schichten. Das ist wirklich super geniales Material. Und darin kannst du auch komplett aussehen, genauso wie bei den Perliten. Also musst gar keine Erde verwenden. Und auch da mögen die Trauermücken nicht ihre Eier reinlegen.
Okay, wenn ich jetzt, also mit diesen Vermiculiten finde ich eine total schöne Sache. Also ich glaube, da werde ich direkt mal nachgucken, bevor ich jetzt meine Tomaten aussehe. Wenn ich jetzt einfach nur Erde habe, da weiß ich, hast du einen Tipp mit einem Backofen? Du tust die Erde in den Ofen.
Also das mache ich jetzt eigentlich immer, bevor ich aussehe. Denn selbst wenn die Erde frisch gekauft ist, man schleppt sich das wirklich ein. Und zwar, wenn man die Erde erhitzt, dann tötet man natürlich das Leben da drin ab. Unter anderem auch die Larven, die sich schon da drin befinden und auch Eier, ja, die gehen da auch kaputt. Ich stecke die in so eine Glasauflaufform, gebe das in die Mikrowelle rein, vielleicht so 2-3 Minuten. Also die Temperatur sollte auf jeden Fall über 70 Grad sein, das mal richtig durchwärmen lassen. Dann sind diese ganzen Larven abgetötet. alternativ, wer keine Mikrowelle hat, kann einen Backofen nehmen und da bitte nicht denken, aha, ich mache jetzt mal 200 Grad, bam, richtig Vollgas mit Hitze, dann ist alles tot. Auch die Erde sollte nicht zu stark erhitzt werden, also wenn es geht zu 80 Grad, 90 Grad, denn wenn ich in den höheren Temperaturbereich komme, dann wird zum Beispiel Mangan frei und das würde wieder den Sämlingen nicht gut tun. Also das reicht wirklich von den Temperaturen so 70, 80 Grad.
Sehr schön. Das heißt, mit der Aussaat Erde sterilisieren, was drauf machen, abdecken und du hast noch einen Tipp mit einer Feinstrumpfhose, Brigitte, erzähl.
Ja, also die so Feinstrumpfhosen, die sind ja unglaublich undurchlässig, ja. Und man kann natürlich die aufschneiden und so einen Joghurtbecher dann mit so einer Feinstrumpfhose abdecken. Ich stecke dann immer so Schaschlikhölzchen rein und dann hat man auch so ein bisschen Abstand zu dem Keimling und da kommt auf gar keinen Fall so eine Mücke durch.
Jetzt im Januar startet ja schon bei vielen die Gartensaison zu Hause mit der Anzucht auf der Fensterbank. Jungpflanzen wie Chili, Paprika und Auberginen und so, die müssen jetzt alle vorgezogen werden. Doch das Licht, das wir da durchs Fenster bekommen, das reicht überhaupt nicht aus. Brigitte, es gibt ja Zusatzlicht in allen Varianten. Und welche Pflanzen brauchen zusätzliches Licht?
Ja, also im Winter fehlt Licht den Pflanzen, ist ganz klar. Wo man Licht dazugeben kann, ist bei manchen Zimmerpflanzen, damit die sich einfach wohler fühlen und nicht eingehen. Und natürlich dann eben unsere Anzucht, die ja jetzt bei Zeiten beginnt. Schon im Februar mit den Chilis geht's ja los. Die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, bis sie keimen. Also geht dann oft im März erst so richtig los. Aber selbst da reicht das Licht nicht aus.
Also Zimmerpflanzen brauchen Licht, Anzuchtpflanzen brauchen Licht. Und wie sieht's mit Kräutern aus? Die brauchen doch auch spezielles Licht, oder?
Naja, es ist so, dass die ja eine Weile ganz gut im Haus auf der Fensterbank funktionieren. Man kauft sich ja vielleicht so einen fertigen Topf im Gemüsehandel. Aber da tut man denen natürlich gut, wenn sie nachwachsen. Wenn sie kein Licht bekommen, werden sie dünn und weich. Hellgrün, kennen wir alle. Und wenn ich jetzt ein Zusatzlicht gebe, dann sind sie ein bisschen kompakter. Wenn du gleich mit einer Pflanzenlampe, also nicht sofort, ich würde jetzt, wenn wir bei der Anzucht bleiben, es wird ausgesät und das dauert ja auch, also bei der Tomate dauert so 8-14 Tage, bis die keimt, bei der Paprika meistens länger. Und da muss man nicht gleich Licht geben. Also solange die noch in der Erde ruhen, da muss man nichts geben. Aber wenn sich das erste Laubblatt bildet, also das erste Blatt, das erste Keimblatt, das sieht ja ganz anders aus. Und dann aber, wenn die ersten Laubblätter kommen, das sind also die zweiten Blätter, da sollte man dann schon anfangen mit der Lichtgabe.
Okay, und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, welches Licht nehme ich denn da? Was gibt's denn da alles?
Also ich habe ja früher, das ist also schon viele Jahre her, habe ich mir so ganz einfach, ich weiß noch, 20 Euro hat es gekostet, das so ein Panel, so ein LED-Panel gekauft, das nur rotes und blaue LEDs hat. Das hat mir wirklich gereicht. Oder es reicht mir heute auch noch. Das deckt sozusagen das rote Spektrum und das blaue Spektrum, das ja nicht durch die Fensterscheibe kommt, ab, zusätzlich dazu. Das heißt, ich schalte die ein am Tag. Also zusätzlich, es kommt grünes Licht oder anderes Licht kommt ja in gewisser Weise durch das Fenster durch. Und das ist einfach nochmal zusätzlich. Da reichen 8 bis 10 Stunden am Tag. Das reicht. Und das habe ich aber zusätzlich an. Das ist jetzt so die alte Variante. Jetzt gibt es sogenannte Vollspektrumslampen. Das heißt, die brauche ich nicht zusätzlich zum Licht dazu, sondern die sind für sich fast schon autark. Also die bieten das komplette Spektrum an, also auch grünes Licht. Und von diesen Vollspektrumslampen bieten die Hersteller jetzt auch so spezielle Lampen auch an. Also die dann wirklich fürs Wachstum sind oder zur Blütenbildung sind.
Ja, und wichtig ist auch, auch Pflanzen müssen schlafen, weil man darf nicht das Licht die ganze Nacht anlassen und denken, hey, dann wachsen die schneller, sondern es ist auch total wichtig, dass man das Licht auch nur für eine bestimmte Zeit anhat. Was gibst du da als Richtwert ungefähr?
Naja, also sag mal so 10 Stunden, 12 Stunden. Also ich habe meine so 12 Stunden an.
Und dann frage ich mich, wie weit darf denn die Pflanze unterm Licht stehen? Also welchen Abstand braucht es da? Gibt es da auch einen Richtwert, wo du sagst, oh ja, das darf nicht zu dicht, das braucht einen gewissen Abstand? Wie hoch ist der?
Es gibt so einen Richtwert ungefähr 30 Zentimeter, also eine Lineallänge. Ungefähr sollte Abstand gehalten werden.
Dauerhaft?
Ja, also es gibt natürlich noch ganz, ganz starke Lampen, die also mit einer ganz hohen Wattzahl, aber ich
denke mal, das ist nicht unbedingt bei uns im Hobbybereich. Und da muss der Abstand noch größer sein.
Okay, also bei den einfachen LED-Pflanzenleuchten, die es da gibt, reicht ein 30 cm Abstand.
Richtig, und man muss auch bedenken, also wenn ich das wirklich auch sehr, sehr am Anfang sehr, sehr hoch aufhänge, dann kommt auch nicht so viel Licht da unten an. Das muss man einfach mit bedenken.
Ah, okay, gut. Und wenn ich jetzt so eine Pflanzenlampe kaufe, ich meine, es wird ja wahnsinnig viel angeboten. Brigitte, worauf muss ich beim Kauf achten? Was sollte unbedingt draufstehen?
Ja, ich habe selber jetzt ein bisschen recherchiert im Vorfeld von unserem Podcast jetzt und bin wirklich erschlagen von technischen Daten. Und ich bin Gärtnerin und bin da auch, muss gestehen, manchmal wirklich überfordert. Aber was ich auch entdeckt habe, es gibt Anbieter, die wirklich genaue Angaben zum Lichtspektrum geben. Und das wird aus meinem Bauch heraus, würde ich sagen, bei denen würde ich kaufen. Also das würde ich kaufen, wo mir ganz klar gezeigt wird, das Lichtspektrum ist vorhanden. Die Pflanze hat eben so und so viel Anteile im blauen Licht, so und so viel Anteile im roten Licht. Und das ist sehr, sehr schön dargestellt. Und das andere ist irgendwie auch was, womit ich wenig anfangen kann, ehrlich gesagt.
Technische Daten, ja. Genau. Ja. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Pflanzen bestimmtes Licht brauchen, um was auszubilden. Also Blüten oder eben Wachstum. Also blaues und rotes Licht, das ist entscheidend.
Ganz genau, okay. Ja.
Brauche ich dann eigentlich im Gewächshaus auch ein extra Pflanzenlicht oder reichen da die Glasscheiben aus? Da kommt dann alles durch.
Also es gibt kaum Gewächshäuser oder Kleingewächshäuser mit Isoliergleisscheiben. Und tatsächlich ist es so, das ist ein ganz normales Glas. Da kommt kein UV-Licht oder wenig UV-Licht durch. Natürlich im Erwerbsanbau, die haben Zusatzlicht, weil sie ja aber für mich als Hobbygärtner würde ich eher sagen, nicht so notwendig, da kommt genügend Licht durch. Und vor allem diese Kunststoffeindeckungen, also Doppelstechplatten und so, da kommt ausreichend Licht durch.
Ja, Brigitte, dann danke ich dir für diese erleuchtenden Erkenntnisse.
Ihr liebt Überraschungen? Dann hört doch mal in den ARD-Hörspielspeicher rein. Jede Woche neue Geschichten, verrückte Sounds, unerwartete Wendungen. Gleich nebenan in der ARD-Audiothek.